Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich rede heute mit dem Dabu Bucher von Dabu Fantastic. Das ist gerade meine erste Frage. Dabu, sagen dir selber Dabu Fantastic oder sagen dir Dabu Fantastic?
Ursprünglich war es schon Dabu Fantastic, aber wir haben uns alles gewöhnt. Also es gibt Dabu Fantastic, sagen sehr viele Leute, und es gibt aber auch Leute, die dann Dabu Englisch sagen, irgendwie Dabu Fantastic oder Dabu Fantastic, ist uns egal. Hauptsache mal hört unsere Musik.
Ja, weil es ist, oder ich verbinde es euch schon mit, so ein mit, also von der Ursprung her zumindest, so ein Zürich-Oberland, Mundart und so, und darum habe ich herausgefunden, ich sage, glaube Dabu Fantastic.
Du gehörst zu der Mehrheit. Und das ist voll okay. Fantastic ist halt, wir sind halt Hip-Hopper gewesen früher. Und dann hat man sich irgendwie ein cooles englisches Anhängsel müssen geben. Es gibt ja so Sammy Deluxe aus Deutschland zum Beispiel.
Ja.
Wo dann halt Deluxe als Anhängsel hatte. Und bei mir ist es halt Fantastic gewesen.
Willy the Will.
Genau. Zum Beispiel, ja. Einfach ein cooles Anhängsel. Ja,
einer von meinen Lieblingen auch. Den kennt man heute eigentlich fast nicht mehr. He?
Nein, aber ist das er, der mit dem Polo mal einen Song gemacht hat? Richtig, ist das der, Willi?
Nein, glaube ich nicht.
Nein?
Nein. Er hat so ein bisschen ausgesehen, wie ein puerto-ricanischer Zuhälter. Der hat ein bisschen so gesungen.
Mhm.
Eine wahnsinnig tolle Stimme. Die Band hat hier lang geheissen, Mink de Will.
Mhm.
Und das ist einer der wenigen, wo ich auf einem Friedhof in New England, irgendwo in der Nähe von Boston, gesucht habe, weil ich gehört habe, dass der dort begraben ist. Und ja. Ich bin dort vorbeigefahren und bin 2 Stunden lang um und habe das beschissene Grab nicht gefunden. Und ich wollte ein Selfie machen mit mir und das den wenigen Leuten schicken, wo ich weiss, dass sie auch auf der Willy the Will stehen. Das ist so ein bisschen meine Erinnerung da. Aber nein, ein toller Musiker. Aber man redet jetzt nicht von dem Willy the Will, weil man redet jetzt vom Dabu Bucher.
Ich finde es schon auch geil über andere Musiker. Ich mache eigentlich nichts lieber, als über andere Musiker reden.
Ja,
von dem können wir das gut machen.
Das werden wir alles miteinander verbinden. Wie ist das eigentlich? Ich weiss, es ist eine sehr erwartbare Frage im Moment. Wie ist das für euch Musiker jetzt, der ganzen Corona-Zeit? Ist das nicht so? Als Laie würde man ja denken, Musik, das kann man ja konsumieren, unabhängig von dem physischen Kontakt mit dem Musiker, also von Konzert. Wie ist das bei euch jetzt,
die Zeit? Es gibt natürlich sehr viele Antworten auf die Frage. Jetzt die kommerzielle, von wegen Konsum, ja, das kann man weiterhin machen. Wobei jetzt tatsächlich meine Plattenfirma erzählt hat, dass sie extreme Einbußen hatten wegen der physischen Verkäufe. Also es ist nach wie vor ein Thema, dass Herr und Frau Schweizer nicht in Ex Libris gut CD kaufen können. Es gibt ja fast keine Läden mehr außer Ex Libris. Und dort wird aber immer noch so viel gekauft, dass jetzt Sony zum Beispiel das gemerkt hat.
Also wirklich CD gekauft und nicht abgeladen von irgendwo?
Genau, also das CD-Verkauf ist eigentlich fast auf null zurückgegangen. Offensichtlich ist dort online nicht so das Thema. Ich glaube, wenn die Leute eh schon online sind, dann streamen sie wahrscheinlich gerade. Und Streams sägen am Anfang ein bisschen auf und dann aber auch wieder zurück. Und vor allem, das habe ich auch noch interessant gefunden, es sägen die alten, also der Backkatalog vom Label, die haben extrem floriert. Also die Leute haben alle wollen jetzt Michael Jackson hören und weiss nicht was, jetzt im Fall von Sony und nicht das neueste Album von dem und dem. Die neuen Releases haben fast keine Beachtung gefunden.
Das ist aber interessant. Ich bin ja noch bei einem Verlag, bei Kein und Aber, und dort haben wir zum Teil auch festgestellt, dass also viele Klassiker, die wir haben, im Verlag gekauft worden sind und nicht jetzt einfach nur das Allerneueste.
Ja.
Also irgendwann wird man das mal untersuchen, was da so das Verhalten war von den Konsumenten in dieser Corona-Zeit.
Ich glaube, man sagt doch, in einer Krise besinnt man sich auf die alten Werte. Das ist doch so ein geflügeltes Wort jetzt in der Corona-Krise. Ja. Aber persönlich gibt es ja auch noch in der Musik... natürlich, ich finde Krise immer etwas, egal ob eine persönliche Krise oder eine Krise um einen herum, es ist immer beängstigend, aber gleichzeitig inspirierend, wie das halt für Künstler ist. Also für mich war es jetzt eigentlich recht eine inspirierende Zeit gewesen. Aber natürlich ist es scheiße, kein Konzert können spielen, vor allem für die Leute in unserem Umfeld, die wirklich von dem leben. Ich bin ja auch Autor von Musik, das heisst, ich habe immer meine Tantiemen, die Zwiesabrechnung kommt immer und die sieht immer eigentlich okay aus. Und aber es gibt Leute bei uns in der Band, die wirklich einfach Schlagzeug spielen, das Beruf. Und das ist dann schon sehr hart.
Das ist ein bisschen ähnlich wie eigentlich aus meiner Szene, aus der Komiker- und Kabarettisten- oder Satiriker-Szene oder Comedian oder wie man die alle nennen will. ist es auch ein bisschen so, oder? Es sind mal die Einzelnen, wo vielleicht die, die vorher immer ein bisschen Erfolg hatten und ein bisschen Seelen können fühlen, die haben meistens auch etwas auf der Seite gehabt, wo man so eine Zeit eher kann überdauern kann, auch wenn es für die nicht angenehm ist, weil viele von denen, die haben produziert und haben das, was sie produziert haben, nicht können vor Publikum spielen. Aber dann gibt es eben sehr viele, eben es gibt Schauspieler, die einfach immer engagiert werden für ein Stück, also für ein Theaterstück. Und dann gibt es auch Musiker, bei uns auch, ja, natürlich, oder bei den Produktionen. Und für die ist es eigentlich wirklich gravierender gewesen, ja, die ganze Zeit. Aber eben, das stimmt, was du sagst, oder? Eine Krise ist natürlich immer inspirierend, vor allem für einen Künstler, vor allem auch für einen Texter, wie du bist. Also zum Beispiel, wie heisst das Stück? Das habe ich mir notiert. Das ist, glaube ich, «So genau». Mhm. «So genau» heisst das. Mhm. Und das ist eigentlich das geilste Stück, das ich kenne für eine Beziehungskrise. Und das hast du schamlos ausgenutzt, und zwar auf eine wahnsinnig gute, ja, das ist eines von meinen Lieblingsstücken von dir.
Das freut mich, weil ich werde weniger angesprochen auf das Stück. Auch weil interessanterweise hat Stefan Schäff eigentlich noch gefeatured ist am Schluss, ja. Aber nie nicht angeschrieben vom Album.
Eben, es ist nicht sie, gell? Ich habe es eben heute noch mal gehört.
Also es ist sie?
Ich war nicht ganz sicher, ob sie es ist.
Doch, es ist sie, aber wir haben sie nicht als Feature angeschrieben, weil sie ist ja wie so am Anhängsel vom Song und jetzt nicht im Hauptsong. Ja. Genau.
Weißt du was, das tun wir jetzt gerade mal schnell hören.
So genau weiß ich es nicht. So genau weiß ich es nicht. Ich schlug dir den Boden schloppen zum Kasten ab. Leih zwei Teller auf den Tisch und den Zopf und ein bisschen Anken an. Sie hockt auch noch her, immer noch ein bisschen Farbe am Ohr. Und ein paar Konfetti fallen langsam aus den Haaren am Boden. Er fragt ohne zu schauen, von wo bist du jetzt gerade gekommen? Sie sagt kein Wort, ausser gib mir doch ein Ecke Brot. Er sagt, deine Fasnachtsparty ist seit Stunden vorbei. Und die Sonderliebe ist verhüllt und deine Unterlippen verbissen und deine Schminke verschmiert. Sie sagt, gib mir bitte mal noch ein bisschen Schinken vor dir. Er schreit, deine Engelsflügel, die sind ziemlich im Arsch. Sag mir endlich, was passiert ist nach dem 4 in der Nacht. Sie sagt, es ist irgendwie so gewesen.
So genau weiß ich's nicht.
Ganz sicher so gewesen.
So genau weiß ich's nicht.
Es ist irgendwie so gewesen.
So genau weiß ich's nicht.
Aber so genau weiß ich's nicht. Es ist irgendwie so gewesen.
So genau weiß ich's nicht.
Ganz sicher so gewesen.
So genau weiß ich's nicht.
Es ist irgendwie so gewesen, aber so genau weiß ich es
nicht.
Sie lacht ihn an zwischen Eier und Zopf. So gut wie lachen eben geht mit einem Hammer im Kopf. Es blendet, sie schaut blinzelnd um im Raum. Bitz verlegen zuerst, doch dann feiert sie den Triumph. Sie fragt, Schatz, jetzt mal im Ernst, wer ist da gewesen heute Nacht? Er sagt, niemand, das ist es ja, was mich wahnsinnig macht. Nicht mal du in deinem Bett, gib mir die Pfanne mit ein. Sie steht auf, schmeißt den Stuhl um und dann knallt auf dem Stein. Und tschüss, dem der Spiegel ein, ja, Salz im Allein, ja, sie nacht oder schreit oder beides auf einmal. Die Masken auf dem Sofa ist im Fall nicht von mir. Und auch die blinkenden Hörner, was ist heute Nacht nur passiert? Er sagt, es ist irgendwie so gewesen.
So genau weiß ich es nicht.
Ganz sicher so gewesen.
So genau weiß ich es nicht.
Es ist irgendwie so gewesen.
So genau weiß ich es nicht.
Aber so genau weiß ich es nicht. Es ist irgendwie so gewesen.
So genau weiß ich es nicht.
Ganz sicher so gewesen.
So genau weiß ich es nicht.
Irgendwie so gewesen,
so genau weiß ich's nicht.
Aber so genau weiß ich's nicht.
Denkst du vielleicht? Sorry, kannst du mir schnell den Butter geben? Dein Zopf ist einfach so trocken.
aber eben, sag doch jetzt.
Genau so ist es gewesen. Gib mir endlich mal Salz und auch den Pfeffermeidli. Fuck, die Tomaten sind fuck. Was ist da eigentlich los? Die Milchgutter, die stinkt. Oh. Und die Sonderliebli ist verhudelt und deine Unterlippen verbissen und deine Schminke verschmiert.
Im Kühlschrank hat es sonst noch Schinken und Brei.
Hey, deine Engelsflügel.
Was?
Ja, die sind ziemlich im Arsch. Sag mir endlich, was passiert ist nach dem Vier in die Nacht.
Fucking schau auf, wo man backt. Ich kann nicht denken bei dem Lärm.
Und du endlich auf, ablenken wir es. Verdammt mal ernst.
Ja, pardon, Monsieur. Ich bade noch nicht in Glücksgefühl. Schau, ehrlich gesagt, so genau weiss ich es wirklich nicht mehr.
Was mich auch interessiert, bei dir, du hast ja vorher einmal noch gesagt, wegen der Tantieme, wenn ich einmal jetzt drauf geschaut habe, wer den Text geschrieben hat, sind immer etwa 4-5 Leute drauf.
Mhm.
Wie geht das vor bei euren Texten? Also ich nehme schon an, dass du den Text mal schreibst und dann sagen alle anderen, was ihnen nicht passt. Und dann gibt es mit der Zeit ein Gemeinschaftswerk. Oder wie stellt man sich das vor?
Nein, also bei den Texten ist es eigentlich, fast mein Einzelwerk. Aber ich bin ein extremer Familie- und Fairness-Mensch. Und aufgrund von dem beteilige ich immer die ganze Band an den Stücken, die wir machen. Es hat sich über die Jahre so ergeben, dass das Sinn macht und sie verpflichtet sich dann quasi dafür, im Gegenzug loyal zu sein und immer parat zu sein zum Spielen. Und das ist recht cool, das hat sich recht bewährt. Und darum siehst du, wenn du bei uns nachschaust nach Autoren, ist immer die ganze Band aufgelistet, auch wenn. Es gibt Fälle, wo tatsächlich die ganze Band an der Musik mitgeschrieben hat. Beim Text, muss ich sagen, ist es jetzt schon fast immer mein Einzelwerk, wobei der DJ Arts, der Andi, sehr viel Einfluss nimmt, einfach weil wir viel diskutieren und weil er 100-mal intelligenter ist als ich. Und auch der Gianluca, der quasi mitproduziert, nimmt natürlich auch Einfluss. Und natürlich hast du auch das Management, das sagt, du dort komme ich noch nicht ganz draus, kannst du es noch klarer formulieren. Aber eigentlich ist das Text jetzt wirklich fest mein Einzelbaby.
Eben, ich hätte mir es fast nicht anders können vorstellen, weil es sind tolle Texte.
Danke.
Und es ist wirklich das, es ist ja das, was mich am meisten gerade erstaunt hat, als ich da auf euch gestoßen bin. Ich glaube, relativ früh schon, nicht ganz von ganz am Anfang an, als ich das gehört habe, als ich euren Namen das erste Mal gehört habe und dann reingelassen habe. Es ist extrem Zürich-Oberland-Feeling gewesen, wo ich dann das erste Mal, oder ich glaube bis jetzt fast, nein, nicht das einzige Mal, aber das erste Mal an ein Live-Konzert gekommen bin. Das ist, glaube ich, da in Zürich im Helsinki gewesen. Ich habe das
Exil.
Oder im Exil.
Ja, genau. Ich glaube, es
war Exil. Im Exil ist das gewesen. Und ich habe dort das Publikum ein bisschen wahrgenommen. Oder ich bin ja immer, wenn ich an solchen Konzert bin, drücke ich immer den Altersdurchschnitt brutal nach oben. Und ich schaue dann einmal so ein bisschen
um. Ich kenne aber mehrere Leute, die das immer sagen, wenn sie kommen. Das heisst, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm.
Ah, okay, gut, dann bin ich beruhigt. Forever young, oder?
Genau.
Ja. Aber ich habe dort so ein bisschen gesehen, das sind sehr viele junge Leute, und ich gedacht habe, und irgendjemand hat mir das gesagt, ich weiß es nicht mehr, wo sehr viele gekommen sind von dort her, wo so deine Ursprünge sind, im Zürich-Oberland. Ist das, natürlich, das ist jetzt natürlich viel grösser geworden alles und so, und nicht mehr so lokalisierbar, aber ist das schon etwas, wo für dich auch gilt, dass du so ein bisschen aus einem gewissen Gebiet rausgekommen bist und das auch ein bisschen thematisiert hast?
Ja,
das Feeling von diesem Gebiet, ich meine nicht Gegend.
Oder? Ja, also ich habe es nie... Ich glaube, es gibt ja die Leute, die dann probieren, das ein bisschen zu verleugnen oder zu verleugnen, ein bisschen zu verheimlichen, weil sie gerne grossstädtisch wären oder weil sie gerne sogar international erfolgreich sind und nicht können erzählen, sie kommen aus Mönchaldorf. Es ist wirklich nicht, also, ist nicht das Glamouröseste, was es gibt.
Ja, und nachher sagen, der lebt in Zürich, Paris und London.
Genau, so das.
Die sind aus Mönchaldorf.
Genau. Ja. Und ich habe eigentlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich aus Mönchaldorf komme und habe das immer lustig gefunden und habe auch immer mir gesagt, lass mich doch schauen, dass ich es mit den Leuten in Mönchaldorf und im Zürich-Oberland einigermaßen gut habe. Weil auch das, ich glaube, das ist auch die Basis für den Erfolg, den wir nachher haben können. Also,
das meine ich, ja. Das liegt hinter dem Wort Authentizität. Ich weiss, das wird ein bisschen viel gebraucht, ist langsam ein bisschen abgequatscht, aber das stimmt bei euch sehr gut, glaube ich, immer noch.
Also ich finde es schön, wenn du das sagst. Ja, ich habe wirklich mit der Metzgersfamilie, wo ich im Song auch über sie singe, in Mönchaldorf, habe ich wirklich eine innige Beziehung. Ich gehe öfters dort vorbei.
Das sind die, die deine Würste machen, oder? Die nach dir benannt sind. Ist das
exakt. Also das ist dann später gekommen. Ja, nach
Tabu-Wurst.
Genau. Also es ist ja eine Metzgersfamilie, die es schon lange gibt. Die ist schon lange dort in dem Dorf. Und die sind so gleich alt gewesen wie ich und meine Schwester und so, die Söhne von denen, und sind so ein bisschen mit uns in die Schule und haben mittlerweile den Betrieb übernommen. Und ja, die haben irgendwann gefunden, wir machen zu Ehren vom Dabu eine Dabu-Wurst. Und ich muss aber sagen, es ist die zweite Promi-Wurst. Das hat vorher die Evelyn Wittmer Schlumpf-Wurst schon gegeben. Weil sie ist Bürgerin. Schlumpf ist aus Mönchaltdorfer Geschlecht.
Ah, tatsächlich.
Und sie ist Bürgerin von Mönchaltdorf. Ja. Und
hat es die Wurst gegeben zum Leidwesen von der lokalen SVP wahrscheinlich.
Genau, ja. Genau. Ich weiss nicht, wie es das übers Herz gebracht hat. Sie ist auch mal auf Besuch gekommen und zu allem Leid noch selber gefahren. Ich glaube, das war für die SVP im Dorf das irgendwie schlimm gewesen.
Ja, das ist sehr schlimm. Ja. Sie war ja bei uns auch mal in der Sendung und ist wirklich aufgefallen durch ihren Witz und ihre Selbstironie, wo auch nicht unbedingt im Sinn war von der SVP.
Nein, das ist ja nicht ihre Meisterdisziplin.
Ja, genau, nein. Sie haben ihre Lieblingszielscheibe. Es steht plötzlich gut da. Das ist ja blöd, nein, ja, das passiert. Also das mit dem... aber ich habe mal gelesen, du isst kein Fleisch mehr, glaube oder?
Ja, ich habe jetzt mal beschlossen, für dieses Jahr mal kein Fleisch zu essen. Aus ökologischen Gründen.
Ich arbeite daran.
Ja, ich habe einfach gefunden, ich mache irgendwie Sachen, die ich einfach umsetzen kann, ökologisch mache ich. Fleisch fällt mir jetzt relativ einfach, obwohl ich es sehr gerne kann. Aber es fällt mir viel einfacher als andere Sachen. Und Flüge habe ich auch sehr massiv. Ich tue zum Beispiel innereuropa, ich gehe viel auf Berlin, auch vom Beruf, und gehe das immer mit dem Zug. So Sachen habe ich probiert, ein bisschen zu ändern. Einfach für mich. Aber ich muss jetzt auch nicht zu viel über das erzählen. Es ist mir einfach so für mich. Aber es hat natürlich der Metzgersfamilie im Dorf, hat es schon ein bisschen weh
da. Ja, das ist klar. Also bei mir kommt es noch dazu, ich bin noch Metzgersohn.
Ah, voilà.
Aber ich tue nicht komplett auf Fleisch verzichten, aber ich kann es auch ziemlich reduziert. Und wenn, dann schaue ich darauf, ist es aus tiergerechter Haltung. Und die Sachen, die man eigentlich relativ leicht machen kann, die, ja, wenn es viele Leute machen würden, schon grosse Auswirkungen.
Ja, voll. Ja. Und Fleisch nicht essen ist jetzt auch nicht so etwas, eben, ist nicht so etwas Schlimmes. Eigentlich.
Nein, ist nicht so schlimm. Aber zwischendurch isse ich es
gern. Ja, natürlich. Aber wenn du jetzt vergleichst mit der Wohnung nicht heizen, zum Beispiel, finde ich etwas viel Schlimmeres. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im Winter einfach die Wohnung nicht mehr zu heizen,
ja,
dann tue ich lieber kein Fleisch essen.
Das wäre bei mir auch eher ein No-Go. Ja. Ja. Zum Glück kann man sich das noch ein bisschen aussuchen, in welcher Hinsicht, dass man ein guter Mensch sein will, oder?
Voll, ein bisschen. Aber ja, das klingt immer so lustig. Das mit einem guten Mensch ist ja sehr in Verruf geraten.
Ich habe nicht gut Mensch gesagt.
Aber ja, ich weiß es schon.
Sander ist ein Schimpfwort von vielen Rechten.
Voll. Aber ich glaube tatsächlich, ja. Ich bin immer noch überzeugt von dem, wenn jeder probiert, ab und zu ein guter Mensch zu sein, nur ab und zu, sind wir fast schon weit, glaube ich. Oder wären wir im Konjunktiv schon weit.
Ja, das stimmt. Es gibt sogar ganz exakte Berechnungen. Wenn nur alle Leute weltweit, glaube ich, einen Tag würden auf ein Fleischmenü verzichten, hätte das schon unglaubliche Auswirkungen in der Ökologie.
Ja.
Das ist eigentlich... Ja. Gut, jetzt haben wir das mal. Jetzt reden wir noch mal ein bisschen...
Das ist nicht mein Hauptthema, Veganismus.
Ja.
Gut, vegan könnte ich auch nicht, muss ich sagen.
Ja,
das ist nicht klar, bemerkt. Das könnte ich wirklich nicht.
Ja, das schaffe ich auch nicht, nein. Aber gut, man könnte an vielen anderen Orten irgendwie noch ein bisschen gut tun. Du bist ja auch ein engagierter Mensch, du bist sowieso auch politisch engagiert. Also hier und wieder merkt man auch wieder, dass ihr einen Standpunkt irgendwo bei den Anpunkten und so. Es ist, inwieweit findet das Eingang in deine Texte? Ist das ist ja immer ein sehr persönlicher Text. Wo du hast unglaublich persönliche Texte. Mhm. Finde ich. Auch wenn es jetzt nicht gerade um dich direkt geht, aber das spürt man irgendwie, das kommt irgendwie von dir als Person aus. Und wie viel ist das, dass du dir sagst, ich muss mich da ein bisschen auch einordnen und sagen, ich nehme jetzt da teil an dem Kampf oder an dieser Auseinandersetzung oder so. Machst du so etwas bewusst überhaupt oder entspringt das deiner Persönlichkeit?
Also in meinen Texten mache ich eigentlich nur das, oder veröffentlicht werden nur Lieder, die sehr tief aus mir rauskommen tatsächlich. Und ich habe jetzt auf dem neuen Album hat es ja «Wenn man geht» oder «Schlaf aus», zwei sehr explizit politische Songs. Die sind wirklich, ich habe mir das nicht irgendwie aus den Fingern saugen, sondern es ist aus mir rausgekommen und es war halt da gewesen. Gerade jetzt «Wenn man geht», wo es um die Flüchtlingskrise geht, mit Mittelmeer etc., das habe ich einfach in einer Nacht schnell geschrieben, also gerade aufgenommen. Das ist auch jetzt einfach so auf dem Album. Also das ist wirklich sehr fest aus mir raus. Für das Album würde ich nie jetzt mir sagen, oh, jetzt fehlen mir noch zwei politische Songs für das Album, jetzt muss ich das noch schreiben. Das würde ich mir nie sagen. Aber jetzt in dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung ist mir schon bewusst worden, dass es das ist für mich so ein Paradigmenwechsel gewesen in meinem Denken, dass es nicht geht, nichts zu sagen. Es geht einfach nicht. Nichts sagen ist für mich bereits ein Verbrechen eigentlich, weil ich zu dieser Schicht gehöre, wo Mann ist, weiss ist und in einem der reichsten Länder der Welt lebt. Und wenn ich nichts sage zu dem Problem, ja, dann ist es echt schon falsch. Das war neu bei mir. Ich habe bis jetzt wie das Gefühl gehabt, hey, ich kann ja im Alltag gut tun, ich tue in meinen Liedertexten etwas Gutes sagen und ich sage an den Konzert, sagen mir relativ deutlich den Leuten, was wir denken, und das langt. Und ich habe gemerkt, nein, ich muss auch, wenn man jetzt irgendwie 11'000 Follower hat auf Instagram, muss man auch die Stellung nehmen. Man muss auf Facebook Stellung nehmen, man kann nicht einfach nichts machen. Das war für mich neu. Früher war mir das nicht so bewusst eigentlich. Ich habe mich auch nie als Unterdrücker gefühlt, weil ich immer gefunden habe, ich bin ja ein netter Typ. Und mir war nicht bewusst, dass aber durch die Schicht, wo ich bin und durch wer ich halt bin und wo ich halt das Glück habe, um aufwachsen und leben, ich das eben schon bin. Und dass ich muss darum etwas gegen das machen.
Das ist klar, das unterstütze ich voll und ganz, dass man etwas muss sagen. Allerdings gibt es manchmal auch eine Tendenz, die ich feststelle, dass man relativ schnell etwas gesagt hat. Man kann schnell etwas liken, man kann schnell ein schwarzes Quadrat posten auf Insta, was ich auch gemacht habe. Ich habe allerdings eins retweetet von Trevor Noah. Mhm. Aber das macht es nicht anders, oder? Man ist relativ schnell, um sich einordnen. Das habe ich gemeint mit dem Begriff einordnen. Und man hat es schnell gesagt und ist dann gerade auf der richtigen Seite, oder? Das Wichtige ist es einfach dann manchmal, das auch zu machen im Alltag, oder? Mhm. Das muss man sich bei sich selber auch beobachten, finde ich.
Extrem. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, die wir oft in der Band diskutieren. Also wieso hat es in unserer Band keine Frau? Wieso hat es in unserer Band niemand, der Migrationshintergrund hat? Das ist echt ein Skandal. Und warum hat sich das so ergeben? Hat das mit uns zu? Also wir machen uns die Überlegungen und fragen uns, auch dort effektiv kann man das ändern irgendwie.
Mhm. Aber wie änderst du? Du änderst ja nicht in dem Sinn, dass du einfach, du suchst dann irgendeinen Schwarzen oder eine schwarze Frau oder irgendwie jemand, der von einer sexuellen Orientierung, die eher eine Minderheit ist, und denkst, weil das müssen wir jetzt auch haben und das macht sich dann gut. Oder das ist jetzt ein idiotisches Vorgehen.
Nein, das will man nicht machen.
Aber du schaust doch dann auch, gibt es unter diesen talentierten Leuten, die du suchst, oder sucht man die wirklich überall?
Ja, das ist zum Beispiel. Also jetzt gibt es bei uns eine Vakanz tatsächlich und dann auf Ende Jahr. Und jetzt ist wirklich das erste Mal in meiner Geschichte, das habe ich noch gar nicht erlebt, dass sich alle Leute zusammen auch sagen, okay, es könnte auch einfach eine Frau sein. So dumm, dass das tönt. Rockmusik und Popmusik ist so ein Männerkuchen.
Ist es immer noch, hä?
Ja, also ja. Leider, ich finde, nein, also es gibt ja unfassbar viele gute Musikerinnen. Das ist echt überhaupt kein Thema. Ja. Aber es ist interessant, wenn du Bands anschaust, die erfolgreich sind in der Schweiz, ist es einfach ein Fakt. Und wir, also ich finde es das cool, dass bei Patent Ochsner eine Bassistin spielt und etc. Und ich finde das wichtig. Das sind alles sehr wichtige Signale, so Einzelsignale. Und ich bin jetzt wirklich eigentlich gesagt, komm, wir gehen jetzt auf die Suche auch einfach nach einer Frau. Vielleicht gibt es am Schluss gleich einen Mann, weil ich keine geeignete Frau finde. Mhm. Aber
also gerade bei Patent Ochsner, wo ich im letzten Konzert war, wo mir sehr gut gefallen hat natürlich, weil ich auch alle gut mag dort. Was mir aufgefallen ist, und das ist typisch, dass mir das als Mann einfach auffällt, es hat eben als Frau auch eine bei den Bläser, in dem Bläserquartett, oder? Unglaublich tolle, sie kann, glaube ich, mehrere Blasinstrumente dort spielen, und das fällt dir auf, wenn dann so eine Frau vorkommt und eigentlich eine Solotrompeterin. Das ist ein ungewohnter Anblick. Eigentlich ganz komisch, ist mir dort aufgefallen. Ich kann es toll gefunden, oder? Aber ich habe mir dann gedacht, es ist eigentlich seltsam, dass einem das auffällt.
Ja, es muss eigentlich, das darf doch nicht mehr sein, oder? Und ich glaube, jede einzelne Band, die mal eine Frau reinnimmt, wenn es eine Vakanz gibt, verändert etwas an dem Bild. Aber ich kann es nicht versprechen, dass uns das gelingt. Aber es ist wie so, wir haben jetzt das Fenster bewusst aufgemacht und gesagt, lass uns wirklich alle Leute anschauen, völlig unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung. Was eigentlich sollte klar sein, aber wir haben uns das wieder einmal bewusst müssen sagen und jetzt mal schauen, was passiert.
Mhm. Also du hast auch noch einen anderen Song, den ich mein Lieblingssong finde von dir, wo es um eine Frau geht, «Tanz allein», ist das. Ich weiss nicht, sagst du mir da auch, dass das nicht so oft hörst, dass das der Lieblingssong ist?
«Tanz allein» ist ein relativ beliebter Song.
Eben, ist ein beliebter, genau.
Ja.
Also der hat so eine, der hat für mich so eine Wahnsinnswucht. Und das ist jetzt Storytelling at its best in einem Song.
Schön,
in
danke.
In einem Mundart-Song. Das ist, ich habe jetzt kurz vor dem Gespräch noch mal gehört und so. Und ich finde, der hat den Zauber nach wie vor bewahrt. Und darum tun wir den jetzt auch ganz schnell hören.
Und so ganz, sie ganz allein. Und so ganz, sie ganz für sie. Schau, wie sie tanzt im schönsten Kleid. Zwischen allen anderen Leuten.
Tollen Move, schlend aufs Land ein. Sie steht da, bis der Rock wieder nass ist. Lauf zurück durch das Dorf, vorbei an Touristen in lustigen Shorts. Rot brennt die, ersaufen die Pints, haben einen sitzen, dus vor den Beinen, doch sie liegt. Als wird liegen, was bringen, Wochen, Monate, liegen, für immer sie träumt. Sieht ihn unter den Palmen, spürt ihre Füße runden tanzen. Abschlussball, Sommertanznacht, am Schluss ganz nackt auf dem Sandstrand. Seit er weg ist, ist er weg, ist das Bild an der Wand, vielleicht das Einzige, wo lebt, ist kein Lied. Mit Tanzpaar für sie, seit sie ohne Tanzpartner ist.
Und so tanzt sie ganz, sie ganz, sie ganz, sie ganz, sie ganz. Nur wie sie tanzt, im schönsten Schein.
Sie und er, zwei Wochen von gemeinsamer Nacht. Das Leben träumt gemeinsam wie echt. Doch egal, wo er geschaut hat, kein Job, kein Geld, keine Zukunft. Seit bald einem Jahr läuft sie allein an dem Strand entlang, liegt ohne Schlaf und wartet da auf die nächste Nachricht aus Kandahar. Ihre Tanzschuhe liegen im Kasten, keine Ringe, kein bisschen Salz, sie briegt, wo der Böstler einen Brief bringt. Und sie liest, was er schreibt am Ohren. Egal was passiert, egal wo ich bin, ich tanze mit dir. Denk an mich, ziehe Tanzschuhe wieder an. Komm, tanz wieder, tanz, tanz wieder, tanz.
Und so tanzt sie ganz allein. Und so tanzt sie ganz für sie. Schau, wie sie tanzt im schönsten Kleid. Zwischen allen anderen Leuten. Und so tanzt sie ganz allein. Und so tanzt sie ganz für sie. Schau, wie sie tanzt im schönsten Kleid. Zwischen
egal wo ich bin, ich tanze mit dir. Denk an mich, zieh Tanzschuhe wieder an. Komm, tanz wieder, tanz, tanz wieder, tanz. Am Morgen, egal was passiert, egal wo ich bin, ich tanze mit dir. Denk an mich, zieh Tanzschuhe wieder an. Komm, tanz wieder, tanz, tanz wieder, tanz.
Und so tanzt sie ganz allein. Und so tanzt sie ganz für sie. Schau, wie sie tanzt im schönsten Kleid. Zwischen
jetzt habe ich letzte vernommen, irgendwo auf Social Media, du hast neben Mönchaltdorf noch einen anderen Fixpunkt. Ich glaube, das ist Florenz, oder?
Florenz war einfach ein Thema jetzt beim Schreibprozess für das neue Album. Und ich war einen Monat in Florenz, weil ich die Illusion hatte, ich kann Italienisch lernen in einem Monat. Eigentlich hatte ich schon gewusst, ich komme nicht so weit, aber haben mir das einfach mal wieder gegeben, auch einen Monat allein wegzugehen und allein an einen Ort zu gehen, den ich niemand kenne. Und das ist sehr, sehr inspirierend war, aber Frühling 17 war, das ist schon ein Zeitchen her. Und ist aber inspirierend gewesen für Songs wie Jacke oder jetzt wie In Ordnung, wo jetzt gerade Single ist. Also das ist sehr...
Also du kannst das so wie zurückverfolgen für einen Song, der jetzt eigentlich ziemlich neu ist, dass das irgendwie die Inspiration entstanden ist vor 3 Jahren.
Voll, ich glaube, in meinem anderen Leben hätte ich müssen Gemeindeschreiber werden, in so einer kleinen Gemeinde in Mönchengladbach, über alle, und ich hätte dann über alle Bescheid gewusst, glaube ich. Wer ist wenn, wo, was mit dem. Das finde ich mega geil. Ich kann auch so Konzertdaten von früher sagen, oder die Leute in der Band kommen zu mir und sagen, hey, welchem Jahr war das, wo wir das gespielt haben? Ich kann es eigentlich immer sagen.
Du weißt es noch.
Ja, das ist lustig, ich weiß nicht warum. Mhm. Und ja, ich bin dort wirklich in Florenz, und dort haben wirklich viele Songs den Anfang genommen. Und ich hatte natürlich auch meine Notizbücher, wo auch steht ein Datum drin und der Ort, wo die ersten Textfetzen zu etwas entstanden sind. Und auch so, das hilft mir natürlich noch beim Nachverfolgen. Aber ja, wir sind dann auch noch zwei weitere Mal in Toskana in der Produktion für das Album. Wo ich gar nicht gewusst habe, warum ich das mache. Es war lustig, es war so ein Drang, jetzt in Toskana zu gehen.
Ist es Prozess. Allgemein Toskana oder ist es vor allem Florenz?
Nein, es ist eben, die interessante Geschichte ist, dass meine Grosseltern 12 Jahre in Monte Rotondo Marittimo gelebt haben. Das ist eine Stunde von Florenz oder anderthalb mit dem Auto. Und einfach nach seiner Pensionierung. Mein Grossvater war Gärtner und hat Heuschnupfen gehabt. Er konnte nicht mehr als Gärtner arbeiten und irgendwann ist der Heuschnupfen weg. Und dann hat er sich frühzeitig pensionieren lassen, weil er nur wollte Gärtner eigentlich. Und dann haben sie sich dort das Podere gekauft in Monte Rotondo und haben 12 Jahre dort gelebt. Zuerst 6 Jahre gehabt, ohne zu leben. Und wir sind einfach immer dort in die Ferien, also über die 18 Jahre.
Monte Rotondo Marittimo, das klingt, ja. Das ist gleich beim Meer.
Ja, also ist auch 3/4 Stunde mit dem... Das ist wie Oetwil am See, ist auch nicht am See. Aber heisst am See, weil es noch etwas anderes gibt, das noch weiter weg ist vom See.
Das ist richtig, Volterra.
Ja, genau. So ja, genau. Ja. So. Und nachher sind wir halt immer da gewesen. Und ich hatte den Drang gehabt, komischerweise zurückzugehen in das Haus. Und das haben sie aber 1998 verkauft. Und ich habe herausgefunden, wem es gehört. Es gehört an einer Schweizer Familie. Und wir haben dort rein können. Dann gesagt, dann habe ich als Vorbereitung gefunden, okay, dann muss ich ein bisschen Italienisch können. Ein Jahr vorher in Italienischkurs auf Florenz und dann sind wir eine Woche dorthin in das Haus. Und das Spannende war wirklich, dass mein Grossvater in der Schweiz, der war schon lange krank, aber schon am Freitag von dieser Woche, als ich da war, ist er gestorben. Und das ist dann, wie so esoterisch bin ich dann, dass ich wie sage, das ist mein Drang, das hat irgendwie den Kreis, hat sich müssen so schliessen. In dieser Woche, wo ich dort bin mit meinen Freunden am Songwriten und am gut essen und eine gute Zeit habe. Und in dem Zimmer übernachten, wo er und meine Grossmutter damals immer geschlafen haben, sowieso, dann hat er wie Frieden geschlossen und er konnte gehen. Das habe ich extrem schön gefunden. Und darum hat das irgendwie müssen sein mit Toskana. Ich weiß es nicht. Ja.
Also back to the roots?
Völlig. Auch sich als... Ich meine, das kennst du ja auch, sich immer auch wieder Sachen aussetzen, wo man weiss, das wird etwas auslösen in mir. Wenn ich jetzt in das Haus gehe, wo ich immer in der Sommerferien war als Kind, mit meiner Schwester und meinen Eltern, und so, das wird irgendetwas auslösen. Auf irgendeine
Art und Weise. Du hast dich bewusst dem aussetzen?
In dem Fall habe ich es jetzt sehr bewusst gemacht, ja.
Das passiert bewusst bei mir, glaube ich, nicht. Ich gehe da irgendwo rein und ich spüre dann, dass das etwas auslöst. Ja. Aber ich muss irgendwie reingehen. Ja. Oder es ist ein Zufall. Oder ich bin irgendwie zu faul, um etwas zu machen, mache dann etwas anderes und dann steht da etwas. Ich will jetzt weniger planen, aber das finde ich eine tolle Geschichte. Toskana war für mich auch lange Zeit so ein mythischer Ort. Meine Lieblingsstadt war immer Siena, was ich grossartig finde, wo der Hauptplatz eigentlich abschüssig ist. Mhm. Und das Hauptgebäude an der tiefsten Stelle steht und trotzdem alles dominiert. Also ich finde das von der Architektur her, vor allem von der Geschichte her, eine der tollsten Städte. Und ich gehöre natürlich auch zu einer Generation, wo man früher hat man gefunden, Ferien, das heisst Italien, Süden. Mhm. Hauptsache Sonne, gute Food, Meer, Fun. Und weil ich ja doch, ich glaube, 2-3 Jahre älter bin als du. Habe ich gut gesagt, gell?
Ja,
gut.
Schön, ja. Ja,
habe ich das erst eigentlich in meinem reiferen Alter, hat es mich so ein bisschen ins Gegenteil gezogen, nämlich in den Norden, ja. Also Skandinavien. Ja. Das ist so ein bisschen wie ein Wandel, der bei mir passiert ist, aber auch aus Zufall, ja. Eigentlich.
Ich bin auch natürlich, also weißt du, wir haben keine andere Wahl gehabt. Wir haben nicht extrem viel Geld gehabt. Wir waren also vier Kinder, eine sechsköpfige Familie. Und meine Großeltern haben ein Haus in Toskana. Da ist nicht diskutiert, wo gehst du in die Ferien. Sondern es war klar, da wird der Volvo gepackt und wird runtergefahren.
Ah, oh, immerhin Volvo.
Das schon, ja. Das ist so ein alter, schöner 42er Kombi, sind jetzt wieder sehr begehrt.
Das sind die Schneewittli-Särge.
Die richtig eckigen Dinger, ja, ja, genau. Ja. Genau. Ja, und dann hat aber immer, wenn das war lustig, immer wenn mein Vater, er war Lehrer und hat dann Primarlehrer und hat dann amigs ein gewisses Dienstaltungsgeschenk bekommen und hat einen doppelten Lohn bekommen. Und dann haben wir immer eine andere Reise können machen. Weil dann hat es halt zusätzlich das Geld gehabt und dann hat er oft auch gesagt, darum Skandinavien, gehen wir auf Schweden. Weil er hat vor meiner Mutter eine schwedische Freundin gehabt und hat darum auch Beziehung gehabt zu Schweden. Ja.
Und du wirkst eigentlich ein bisschen schwedisch.
Ich bin,
so vom
ja.
Typ her, oder? Wie du aussiehst.
Schon noch, also ich falle nicht auf in Stockholm.
Ja.
Ja, das ist wirklich, sind alle so gross wie ich, habe ich so mein Gefühl. Nein, ja. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber so.
Viele, doch. Es ist schon. So eher so ein bisschen der nordische Typ.
Eher, ja.
Ja. Ich bin ja eher der mediterrane Typ. Also nur wenn ich Perücken habe. Ja. Nein, das mit dem Reisen ist ja sowieso etwas. Also wenn ihr früher noch gereist sind, so ein bisschen als Familie, wie ist das dann gewesen? Was hat die Familie für dich für eine Rolle gespielt, um das zu machen, was du jetzt machst? Ich weiss, das wird mich immer gefragt, das wird dich auch gefragt und so. Wie bist du dazu gekommen, zu der Komik oder zum Imitieren oder so? Und dann hat man die Geschichten von früher oder so. Aber gibt es für dich so gewisse Ereignisse, die dich inspiriert haben, um das zu machen, was du willst? Musiker, Texte,
gibt's
Sänger?
Total, aber die haben nichts mit der Familie zu tun. Ich glaube, das Einzige, was die Familie bei mir in dem Fall geschaut hat, ist, dass ich das werden konnte. Also sie haben mir nicht die grössten, sie haben mir schon ein paar Steine weggelegt, aber nicht die allergrössten. Zum Beispiel einfach der Klassiker, du musst jetzt aber noch eine Ausbildung zuerst machen. So, die
Was
Art.
Hast du gemacht eigentlich?
Ich bin Sekundarlehrer.
Du bist Sekundarlehrer?
Ja,
voll.
Ja, das war der Weg vom geringsten Widerstand. Weil ich habe gewusst, mein Vater war sehr leidenschaftlicher Primarlehrer und ich habe gewusst, der ganze pädagogische, didaktische, psychologische Kram haben wir schon am Mittag und am Nachttisch als Kind hin und her diskutiert. Ich glaube, dort bin ich einigermaßen daheim. Und es hat sich auch bewahrheitet. Und in den Fächern, wie die Ese, habe ich Musik genommen und Deutsch und Englisch und so. Fächer, die mir relativ gut liegen. Also,
die Lehrerausbildung ist schon mal von dem her toll, dass du möglichst ein breites Feld hast von Wissensgebiet, oder?
Ja, ich habe einfach unendlich lang gebraucht für die Ausbildung. Aber das ist etwas, was sie mir ermöglicht haben. Sie haben wie, also mein Vater hat mir gesagt, ich sage immer mein Vater, aber es sind nicht meine Eltern gewesen. Mein Vater war mehr der Geldmensch bei uns. Er hat dann gesagt, du kannst jetzt Musikstunden nehmen, zum Beispiel. Obwohl wir nicht viel Geld haben, gehe ich Schlagzeugstunde. Wenn ich mit 7 wollte, um zu verrecken, Schlagzeug spielen. Mach das. Und nachher mit 11 habe ich auch noch mir selber Klavier beigebracht. Und hat gesagt, komm, jetzt gehst du auch noch in Klavierstunde. Hat irgendwo das Geld noch zusammengekratzt für das. Und das... für das bin ich ihnen extrem dankbar. Und das war, glaube ich, auch wichtig gewesen. Aber sonst im Fall ist alles extern. Ich glaube, Kollegen haben mich angespornt, weil ich in nichts der Beste war. Im Sport nicht der Beste. Also, weißt du, wieso?
Du bist ein Generalist.
Immer das so ein bisschen Mittelmass überall ein bisschen.
Nein, das ist der schlechte Begriff Mittelmass. Du bist ein Generalist, oder? Du weißt überall ein bisschen, wo es etwas könnte sein. Wo du dich dann kannst darauf konzentrieren kannst. Das kannst du ja auch so sehen. Oder?
Aber zum Beispiel, ich wusste Sachen auch richtig schlecht. Also zum Beispiel, ich kann bis heute nicht jonglieren mit dem Fußball. So, das schießt mich an.
Das kann ich auch nicht.
Das habe ich nicht gelernt. Ich habe das Gefühl,
dass
ich einfach...
nicht einmal darauf gekommen, dass ich das müsste können.
Ich habe bis heute das Gefühl, vielleicht muss ich es mal noch lernen. Ich habe das Gefühl, das muss jeder können. Also, so 3-4 Mal, wenn am See im Böhlen ist, musst du können 2-3 Mal. Das kann ich einfach
aber
nicht.
Aber du bist gut im Sport, oder?
Nein, nicht wirklich. Unbedingt. Langstreckenlauf ist echt bis heute... Ich gehe bis heute sehr gerne joggen. Das ist ja wirklich mein Ding, auch mit langen Beinen, und es macht Sinn.
Das war bei mir auch das Einzige, da hat man noch Langlauf gesagt, noch nicht joggen. Und dort hast du nicht so können punkten, oder? Ich war im Mannschaftssport der Pfeife.
Das hat Mädchen nicht so interessiert. Nein, du bist im 12-Minuten-Lauf.
Also bei mir ist es dann interessant geworden, wo meine freche Schnurre irgendwie zur Geltung gekommen ist. Dort konnte ich eher können punkten.
Ja. Ja.
Das war aber dann eher in der Primarschule dann so gegen Ende.
Ich war auch dort sehr zurückhaltend, aber nicht so ein lautes Maul. Aber ich habe dann angefangen zu texten irgendwann. Und das ist natürlich dann...
Eben,
dann ist klar,
du, aber du hast
ja
gelesen, nehme
ich an. Auch das kommt von meinem Elternhaus natürlich. Ja. Also mein Papa ist bis heute, gibt er mir, jedes Mal, wenn ich auf Besuch komme, gibt er mir ein Buch mit, wo er sagt, das musst du jetzt lesen. Also es ist bis heute sehr ein reger Austausch über Text. Ja. Und ich habe dann gemerkt, schon in der Mittelstufe und auch dann vor allem in der Oberstufe, okay, wenn ich Aufsätze schreibe, bin ich der Beste in der Klasse. Das ist relativ dann gleich gekommen und das hat mir eine gewisse Freiheit gegeben. Natürlich, weil ich wusste, das schaffe ich relativ easy. Dann kann ich sonst ein bisschen mehr Scheiß machen, im Französisch ein bisschen schlechter sein und ein bisschen mehr Zeit brauchen für die Musik. So irgendwie, es ist, glaube immer eine Kombi bei mir mit Text und Musik gleichzeitig, die dann dazu geführt hat.
Magst du dich dann noch an deinen ersten Song erinnern, den du geschrieben hast?
Ja, mag ich mich voll erinnern. Es war nämlich kein eigener Song, also es war schon ein eigener Song, aber ich habe ein Buch gelesen über den Paul Hofer mit Elvi. Irgendwie. Und er ist eines von meinen grössten Vorbildern, so, was Textarbeit angeht, in Songs. Und dort hat es einen Song drin, den ich nicht gekannt habe. «Ihre Zukunft» heisst er. Heute kennen natürlich damals nicht gekannt. Und nur die erste Strophe und der Refrain. Und dann habe ich das genommen und bin ins Klavier und habe das gespielt. Ich habe nicht gewusst, wie der Song geht, mit irgendwelchen habe ich gehört. Und habe die zweite Strophe dazu geschrieben. Und das war wirklich mit 11, 12. Wieso? Da fehlt die zweite Strophe. Und habe die geschrieben. Und das ist... Das war das erste Mal. Und ich habe gerade Kritik bekommen von meinem Papi, weil ich ein Wort falsch gebraucht habe. Ich habe «verdrossen» gesagt, anstatt «verdroschen». Ich weiss es bis heute.
Aha. Und du hast «verdroschen» gemeint?
Ich habe «verdroschen» gemeint und «verdrossen».
«Verdrossen» ist ein anderes Wort.
Genau, und «verdrossen» ja. geschrieben. Und hat gesagt, hey, das macht aber keinen Sinn. Da. Das ist recht lustig. Das war meine erste Erfahrung. Und dann auch, mich hat das auch gerade aufgeführt. Ich bin halt in einem Quartier aufgewachsen, wo dann war, ah, die Jungen führen etwas auf. Komm, wir gehen schauen. Dann ist das ganze Quartier schauen. Ich glaube, wenn es ein wichtiges Ding gibt aus meiner Jugend, ist es das. Also, ich habe dann mit dem Nachbarsbub 7 eigene Lieder geschrieben, auf dem Klavier, und haben das aufgeführt. Und es sind 50 Leute oder 60 Leute.
Du hast immer mit den anderen zusammengeschafft, gell? Kreativ. Tönt das jetzt so? Also, ich meine, wie jetzt DJ Arts, der Andi, ist ja auch einer, wo du sehr eng mit ihm zusammenarbeitest. Ist das etwas, was du brauchst? Oder brauchst du beides? Oder tut das eine das andere befruchten?
Also ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Lockdown-Zeit habe ich mir vorgenommen, ich werde jeden Tag einen Song schreiben. So. Nicht, muss nicht fertig sein, aber so, dass man so einen Song erkennt. Und das war zum Beispiel sehr allein gewesen. Sehr fest allein. Und das funktioniert. Aber ich glaube, dass daraus am Schluss die richtig guten Songs werden. Für das brauche ich irgendwie einen Sparring-Partner oder mehrere Sparring-Partner. Ein Hater auch, wie man neudeutsch würde sagen, der wirklich auch sagt, das ist einfach scheiße. Oder ich komme nicht raus. Also, das ist mega wichtig.
Ja, das ist wichtig. Das ist fast in jedem kreativen Beruf wichtig, wenn du solche Leute noch hast. Und wenn es nicht einmal einfach Fachleute sind, sondern einfach Freunde, die du weißt, die sagen dir, wenn du irgendeinen Scheiß machst.
Ja,
das ist schon mal sehr gut und wichtig.
Und wenn ich mich, das ist auch jetzt, habe ich das gerade meiner Band wieder gesagt, sagt mir bitte, wenn ich mich entferne, von mir selber, weil das ist auch immer eine Gefahr.
Das hast du jetzt aber noch schön ausgedrückt. Wenn ich mich entferne, ich habe meinen Kollegen gesagt, du, wenn ich mal so ein Arschloch bin, bitte knallt mich ab, und zwar ohne Vorwarnung. Gut, das tönt jetzt auch gut, aber ich würde mich natürlich
wehren. Sind Sie mal gekommen mit der Quere oder ist
Nein,
gegangen?
Nein, ich würde zugeschissen wahrscheinlich.
Okay.
Gut, ich bin zwar nicht bewaffnet, ich habe glaube noch nie geschossen in meinem Leben.
Ich habe geschossen.
Doch,
aber
einmal,
so nicht...
doch einmal, im Winter hat es mal glaub, so eine Nachäffung vom Knabenschiessen gegeben. Dort habe ich mal geschossen, bin schwer verschrocken. Und dann habe ich ja dann nicht meine Militärkarriere gemacht, sondern Zivilschutzkarriere, oder, wo ich ja der höchste bin.
General?
Ja, mindestens.
DJ Arts ist eben auch General im, Zivil, im Zivilschutz. Ja,
auch?
Wirklich, ja.
Ja, dann muss ich mit ihm dann einmal ein Gespräch führen. Das wäre dann natürlich ein Fachgespräch.
Das Fachgespräch für den Zivilschutz. Er ist ein sehr ausgerichteter Mensch, aber wenn er in den Zivilschutz muss, ist er richtig hässig. Richtig hässig. Das ist so lustig.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber mit deinen Texten hast du auch schon mal überlegt, andere Formen von Schreiben zu wählen? Hast du dich schon mal an ein Theaterstück denkt, an einen Roman, an Kurzgeschichten? Oder machst du das und hast es einfach noch nicht veröffentlicht?
Ja, es gibt schon Prosa-Sachen auch, aber noch nicht in einem Ausmaß und in einer Qualität, wo ich es veröffentlicht würdig fände. Ich bin eben auch ein fauler Mensch. Ich brauche einen Antrieb und der Antrieb heisst für mich in erster Linie Bühne. Das ist mein Mega-Antrieb. Das ist nicht für ganz viele Leute so. Ja, ich wollte einfach auf Bühne. Klar. Und damit ich auf Bühne kann...
Wir sind alle Rampensäue,
ja,
auf Bühne.
Ja, einfach Riesenrampensäue. Und ich muss einfach Text schreiben und Songs machen, damit ich dort hin kann. Das geht nicht ohne das. Und das motiviert mich extrem. Und ich glaube, für Prosatext wäre das völlig etwas anderes. Außer ich würde anfangen, ausdehnte Lesereisen machen natürlich und so. Aber ich habe auch gerne Klassenlager. Ich stelle mir dann immer vor, dann bist du auf einer Lesereise und bist allein. Also, dann kannst du mehr darüber erzählen. Du bist öfters wahrscheinlich allein unterwegs gewesen, oder vielleicht das Zweite. Gehst vielleicht mit einem Techniker das Zweite oder so. Und ich habe gerne, wir sind das Elfte. Unsere Travel Party auf Tour ist das Elfte und ich liebe das, das Klassenlager-Ding.
Also das habe ich auch gern. Ich meine, ich habe das ultimative Klassenlager im letzten Jahr mit dem Zirkus.
Stimmt, Knie, ja.
Oder? Das ist ein grösseres Klassenlager, gibt es fast nicht. Und grössere Möglichkeiten, um dich als Rampensau zu bewähren vor 2300 Leuten. Jeden Abend gibt es auch nicht. Das stimmt. Aber es ist ja toll, wenn man beides kann haben. Ich bin sehr gern zwischendurch allein. Ich habe in dieser Lockdown-Zeit habe ich keine grosse Mühe, allein zu sein, allein zu lesen, Netflix, kommunizieren durch alle möglichen Kanäle, die man hier kann, wenn man sich physisch nicht begegnet.
Aber allein auf Tour gehen?
Allein so. Auf Tour gehen, das ist etwas, was ich dann vielleicht mal noch mache. Mhm. Ganz allein oder vielleicht nur mit einem Techniker. Mhm. Das wäre wahrscheinlich etwas Neues. Das heisst, ich habe das auch schon gemacht, aber ganz, ganz, ganz an meinen Anfang zurück, wo man von dem noch nicht groß können reden, wo ja. Ich einfach auftreten bin als so Einzelkomiker. Ja. Mit Text, wo ich froh bin, dass die heute niemand mehr sieht. Einschließlich ich. Das ist halt das Blöde, gell? Bei so einem Job, wenn ich kann, dass das häufig dann halt einfach auch irgendwo auf Band oder auf Festplatten ist und du kannst dem fast nicht entfliehen. Du kannst einfach hoffen, dass das niemand mehr findet.
Ja. Aber klar, du bist natürlich bei dir ist noch ein völlig anderes Ausmaß an Bekanntheit wegen Fernsehen, oder?
Ja, das ist halt dann, wenn ich etwa 25 Jahre lang so Sendung
habe. Ja, voll.
Das ist dann.
Wir haben ja oft das Erlebnis, dass man unsere Gesichter nicht kennt und unsere Musik aber kennt. Also, wir sind nicht so bekannte Gesichter.
Das ist von Vorteil.
Ja.
Darum reise ich gerne im Ausland, wo niemand Schweizer Fernsehen kennt. Ja. Das ist das Gute daran, weil ich ja eigentlich noch immer in der Schweiz auftreten bin. Und in der Schweiz heisst Deutschschweiz. Also das heisst über Grenzen raus und ich habe Ruhe.
In der Romandie hast du auch schon Ruhe?
Ja, mehr. Nicht ganz und ja. Im Tessin auch nicht ganz, ja. Aber im Ausland ja.
Ja.
Was liest denn du selber?
Jetzt war es sehr lustig, während der Lockdown-Zeit der Gitarrist von unserer Band hat mir 3 Bücher gegeben und es waren alles 3 Musikerbiografien. Und mit steigendem Niveau. Das erste war die Biografie von der Schwester Eva. Das war wirklich abgrundtief schlecht.
Schwester Eva?
So eine deutsche Rapperin, die Prostituierte war zuerst.
Okay.
Und die heisst «Das Leben fickt am härtesten», ist wirklich der Titel. Und es ist einfach nur dumm, es ist nur geschissen. Mit dem habe ich angefangen, das hast du nach ein paar Stunden durch. Ja. Und dann ist die von Chris von Rohr gekommen, habe ich die gelesen. Und dann ist die von Udo Lindenberg gekommen. Und es war cool, so die Steigerung, das habe ich gemacht. Jetzt lese ich zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, Trevor Noah, seine Biografie, die habe ich noch nicht gelesen.
Ja,
genau.
Ja, ist toll.
Sehr, sehr toll.
Tolles Buch. Es hat allerdings, der Originaltitel ist fast noch ein bisschen toller. Born a Crime. Und ich habe es aber auch auf Deutsch gelesen.
Ja.
Und ich finde es erstens mal eines der besten Bücher über Rassismus. Mhm. Weil er ist ja der Sohn von einem weißen Vater
genau.
Und einer schwarzen Südafrikanerin. Und ist natürlich irgendwie einfach farbig gewesen, wenn man das ja nennt, oder? Und er hat den Rassismus erlebt von den Schwarzen gegen ihn als Farbigen in Südafrika.
Ja, in all Richtigen.
Und auch zu den Farbigen hat er ja nicht gehört, weil das absurde Rassistenregime in Südafrika hat ja dann auch die Farbigen, dort haben sie, glaube ich, Chinesen und Japaner dazu gerechnet und so. Ganz, also abstrus.
Oder? Ja, also die Geschichte, die er sagt, dass eben Chinesen haben eben zu den Farbigen gehört und die Japaner nicht.
Ach, genau.
Die Japaner haben zu den Weißen gehört, weil sie zu Japan wichtige Wirtschaftsbeziehungen hatten.
Ja.
Und
so
dann
haben
die Polizisten auf der Straße unterscheiden, ist jetzt das ein Japaner oder ein Chines. Also nein, das ist unfassbar. Das ist so absurd.
Das ist ein tolles Buch und ich finde ihn sowieso auch ein toller. Ich meine, ich finde, er ist einer meiner Lieblingskomiker in den USA.
Ich habe ihn eben noch nicht so ausgecheckt, das folgt jetzt dann nachher. Ich habe das Buch mit meiner Schwester gegeben. Und ich werde nachher auschecken, was ich alles andere noch nicht gesehen und noch nicht gehört, was er sonst macht.
Es ist auch eines der besten Bücher über Südafrika.
Ja.
Also, wie das funktioniert hat dort und auch wie es heute ist. Also, und das mit der ohne gross anklagend.
Ich finde das Faszinierendste bis jetzt. Es ist kein Zeigefinger.
Nein, kein Zeigefinger. Ja. Er auch wenn er seine Mutter beschreibt, zum Beispiel, oder, wo er sehr eine aktive schwarze Frau war in dem Südafrika, wo ein, mit einem weißen Mann ein Kind gemacht hat, was ja nur schon mal eigentlich ein Zeichen war für ihre Unabhängigkeit und was sie wollte und dass ihr das niemand reinredet. So. Ein tolles Porträt von einer schwarzen Mutter in Südafrika. Nur schon das habe ich sensationell gefunden. Und immer ein bisschen mit Witz. Es ist nicht ein lustiges Buch, oder? Er als Komiker, aber es ist eins mit Witz und mit so einer Heiterkeit. Ja. Irgendwie. Trotzdem, was ihm passiert ist. Ich meine, die Lebensumstände in den armen Viertel und so.
Ja,
habe ich super gefunden. Ja. Bist du jetzt gerade dran? Oder
jetzt bin ich dann gerade fertig. Jetzt fehlen noch ein paar Seiten. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen weg von Biografien. Also ich lese immer neben der anderen. Man liest immer paralleles Zeug. Ich lese dann auch noch irgendwie ein Geschichtsbuch über die Geschichte von der Schweiz im 20. Jahrhundert, wo ich nur jeden Tag 2-3 Seiten arbeite, weil es einfach so anstrengend ist. Vom Tanner. Es sind immer verschiedene Sachen. Und jetzt habe ich auch wieder richtig Lust auf einfach Roman zu lesen. Mal wieder. Mhm.
Ich bin ja noch bei einem Verlag, der heisst Kein und Aber, und darum mache ich jetzt gerade ein bisschen Werbung.
Gut,
und lies doch zum Beispiel mal «Der Defekt» von der Leona Stahlmann.
Mhm.
Das ist eine junge Autorin, das ist ein Debütroman, wo sehr ein gewagtes Thema, nämlich von Gewalt und Lust in der Beziehung von einer jungen Frau und einem jungen Mann schildert.
Ja.
Und zwar also wirklich etwas auch mit einer Sprache, die ich grossartig finde. Ja. Weißt du was, darf ich dir das nachher schenken?
Du darfst.
Ich habe es zwar nicht da, wir hätten jetzt ja können, weil ihr uns die Leute nicht sehen, hätte ja können, schau, ich habe es gerade da, und du hättest mir gesagt, oh, danke vielmals.
Danke vielmals, ist jetzt ein Zufall.
Und dann hätten wir das Blättern ein bisschen noch eingeblendet und so. Aber wir sind am Schluss von unserer Stunde, wo du ja mir mal gesagt hast, du hast dich ja praktisch selber eingeladen, glaube als Joke hast du das ein bisschen gemacht.
Ein bisschen als Joke, aber natürlich ernst gemeint.
Ja, klar, und ich habe mich geehrt gefühlt, dass du das machst, natürlich.
Ich habe einfach sehr viel, ich habe dort gerade alle, so, glaube mehr oder weniger alle die Folge halt gehört mal. Und,
auch die mit schlechtem Ton.
Auch die, das ist mir egal. Ja. Das ist eben als Musiker, wenn du selber Musik produzierst, kannst du das abstrahieren. Eben. Und kannst du sagen, okay, das ist jetzt einfach Tonqualität.
Ach, das ist,
ja. Man könnte auch extra übrigens auf die gute Qualität, die jetzt hat, so Plugins drauf tun, damit es so tönt wie damals.
Das stimmt eigentlich. Ja.
So ich sage
das
noch den
Technikern, die das noch bearbeiten. Sie sollen es ein bisschen verschlechtern. Aber weißt du was, komm, wir hören auf mit dem Song. Ich will einen, den du auswählst. Wenn wir einen von den Neuen nehmen, aus der In Ordnung oder so, ist glaube ich eins von den
In Ordnung ist jetzt gerade natürlich aktuelle Single. Ja.
Was willst du? Sag du.
Nehmen wir doch mal einen, der zu wenig Beachtung gefunden hat. Der heisst «Alles Cloud».
Also, alles geklaut vom Tabu Bucher. Tabu, danke.
Danke dir vielmals.
Sie haben alles geklaut. Du hast alles geklaut. Sie haben alles geklaut. Du hast alles geklaut. Wir haben alles in der Hand gehabt. Ausgestellt an der Wand genommen. Klaut. Jetzt ist alles geklaut. Platte von meinem Vater hat jemand aus dem Kasten genommen. Die mit dem Bild von Manni Matter, wie er in der Eisenbahn hockt. Auch alle Büchertürmen gewappelt, sind zusammengeht wie Babylon. Seine Fotos in Farbe, stapelweise an Banden kommen und bleiben nur eine Wolke aus Staub. Sie haben alles geklaut. Du hast alles geklaut, sie haben alles geklaut. Du hast alles geklaut. Wir haben alles in der Hand gehabt. Ausgestellt an der Wand genommen. Jetzt ist alles geklaut. Wird zu einer Spielfigur. A golden eye and gold finger. Zu Goldstaub auf dem Linienflug. Und das Graschel von der Seite wird leisliger im Blätterwald. Und alle deine Briefe liegen bündelt am Laternenmast und bleiben wir den Wolken aus Staub. Sie haben alles geglaubt. Und uns alles geglaubt, sie haben alles geglaubt. Wir haben alles in der Hand gehabt, ausgestellt an der Wand genommen. Jetzt ist alles glaubt.
Podcast mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.